Aktenzeichen Altmühltal. Heute ein Verbrechen, das nie endet.
Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Krimi-Podcast mit dem Titel Hinterkaifeck, das Verbrechen, das nie endet. Ich bin Sebastian.
Und ich bin der Tom.
Hallo Tom, wie sind wir denn auf diesen Titel gekommen?
Ja, auf den Titel sind wir gekommen, weil unser Verbrechen doch ein bisschen besonders ist. Obwohl es schon eine ganze Weile her ist, ziemlich genau 100 Jahre, ist es noch heute in aller Munde und somit auch noch nicht wirklich geendet.
Es ist auch bis heute nicht aufgeklärt, obwohl wir heute mit einem ganz besonderen Gast uns unterhalten werden, und zwar mit A.J. Köppel, einem Autor aus der Schweiz, der behauptet, nach all den Jahren den Mörder gefunden zu haben.
Und tatsächlich hat dieser Autor auch zum 100-jährigen Jubiläum ein Theaterstück geschrieben, was hier ganz in der Nähe vom Neuburger Volkstheater aufgeführt wird.
Ja, sogar im Moos auf einem Hof, im Haus im Moos im Museum, ganz in der Nähe, wo der historische Fall passiert ist. Kannst du uns mal mehr zu diesem Fall erzählen?
Ja, man weiß gar nicht so viel, was man heutzutage noch wirklich faktisch behaupten kann. Auf jeden Fall spielt dieser Verbrechen, wie schon am Anfang gesagt, im Jahr 1922, was doch noch eine bisschen andere Zeit war, nämlich auf einem Einödhof. Das ist ein Hof, der ein bisschen abgelegen von der normalen Siedlung ist, etwa 3 bis 4 Kilometer nordöstlich von Schrobenhausen. Der Hof heißt auch wie das Verbrechen Hinterkaifeck.
Und auf Hinterkaifeck, wer hat denn da gewohnt?
Wir haben einmal den 64-jährigen Andreas Gruber, er war das Familienoberhaupt und lebte auf dem Hof mit seiner Frau Cecilia Gruber. Sie hatten auch eine Tochter, die Victoria Gabriel. Ihre Tochter Victoria Gabriel war 35 Jahre alt und verwitwet, da ihr Mann im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Sie hatte 2 Kinder, einmal die Cecilia Gruber, die war 7 Jahre alt, und den kleinen Josef, der war erst 2 Jahre alt. Also bestand die Familie praktisch aus 5 Familienmitgliedern und zusätzlich hat noch eine Magd, die Maria Baumgartner, auf dem Hof gelebt.
Über die Magd weiß man, dass sie besonders großes Pech hatte, denn sie hätte eigentlich am Tag nach der Mordnacht erst ihren Job begonnen. Aber sie ist einen Tag früher hingegangen, wollte sich das Ganze mal anschauen und ist dann auch in der Nacht ums Leben gekommen.
Ja, wenn du schon die Tatnacht ansprichst, das war der 31. März im Jahr 1922. Und du hast völlig recht, die Magd hätte eigentlich erst am 1. April anfangen sollen, ist aber schon eine Nacht vorher angereist, was am Ende leider ihren Tod bedeutet hat. So wirklich aufgefallen ist die Tat aber gar nicht direkt, sondern erst ein paar Tage später. Die Familie von Hinterkaifeck lebte eigentlich ziemlich zurückgezogen, aber ein paar Tage später ist dann den Bewohnern des naheliegenden Dorfes doch aufgefallen, dass die Cecilia nicht mehr in die Schule gekommen ist, unentschuldigt. Und auch ein paar andere Sachen haben so ein paar Ungereimtheiten hervorgebracht. Zum Beispiel war die Familie an sich sehr gläubig und ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen, was damals ja noch ein bisschen üblicher war. Kam aber auch nicht mehr in die Kirche, was definitiv schon ungewöhnlich war. Und dann 2 Tage später, also am 2. April, hätte eigentlich ein Monteur aus der naheliegenden Gemeinde kommen sollen und hätte einen Motor auf dem Hof reparieren sollen. Ihm ist dann aber nur aufgefallen, dass der Hof ziemlich leer gewirkt hat, also er konnte dort vor Ort auch niemanden antreffen. War noch ziemlich verwundert, hat aber trotzdem erstmal seine Arbeit ganz normal verrichtet und ist dann aber zum Ortsführer, dem Lorenz Schlittenbauer, gegangen und hat ihm gemeldet, dass irgendwas nicht stimmte auf dem Hof.
Was ist denn ein Ortsführer?
Ein Ortsführer ist ein bisschen was wie ein Bürgermeister. Also die Gemeinde war zu klein für einen richtigen Bürgermeister, aber man kann ihn so gleichstellen wie eine Art Bürgermeister.
Ah, verstehe. Und was hat er dann gefunden, als er dann da war?
Ja, er ist nicht direkt hingegangen, er hat erstmal seine 2 Söhne geschickt und die sollten erstmal nach dem Rechten schauen. Die Söhne haben aber dann auch gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt, haben niemanden antreffen können. Und dann ist der Lorenz Schlittenbauer doch selber hingegangen, also hat sich entschlossen, selber nachzuschauen, hat dann auch 2 andere Bewohner noch mitgenommen und mal den Hof genauer unter die Lupe genommen und da auch einen ziemlich grausamen Fund gemacht. Erstmal in der Scheune hat er nämlich 4 Leichen gefunden. Das Familienoberhaupt Andreas Gruber und seine Frau Cecilia Gruber, genauso wie die Tochter Victoria Gabriel und ihre Tochter, also die Enkelin Cecilia. Sie alle wurden erschlagen und zwar mit einer Reuthaue.
Was ist denn eine Reuthaue?
Eine Reuthaue ist ein Werkzeug, was damals auf Bauernhöfen eigentlich nicht unüblich war. Es wurde so zum Wegmachen von Sträuchern und kleinen Büschen verwendet.
In dem Stall waren, wenn ich jetzt richtig mitdenke, nicht alle Familienmitglieder?
Ja, da hast du recht. Wir haben ja vorhin gesagt, dass 6 Leute zu der Zeit auf dem Hof gelebt haben. In der Scheune wurden aber nur 4 Leichen gefunden. Als sie dann das Haus weiter erkundeten, fanden sie zuerst die Magd. Sie war in ihrem Dienstzimmer und schlief scheinbar noch in ihrem Bett, als sie dann ermordet wurde. Also sie wurde auch tot aufgefunden. Und selbst der 2-jährige Josef wurde tot, also ermordet, in seinem Kinderbettchen aufgefunden. Ja, nach so einem Sechsfachmord gibt es natürlich immer direkt Theorien und es wurden zahlreiche Leute verdächtigt, der Täter zu sein. Man kann aber wirklich nach 100 Jahren sagen, dass niemand offiziell verurteilt wurde. Also es gab wirklich einige Leute, die kurzzeitig in Haft waren, in Untersuchungshaft, wenn man das damals so genannt hat. Aber so wirklich offiziell verurteilt wurde dafür niemand. Man kann nochmal zwei Indizien oder zwei Sachen hervorheben, die jetzt als gesichert gelten. Zum einen wurde die Tatwaffe gefunden. Das wurde erst einige Jahre nach der Tatnacht gefunden. Und zwar auf dem Hof hinter Kaifek selbst. Der Täter hatte die Waffe versteckt und zwar unter Dielen im Haus selbst. Also die war gar nicht weit weg, wurde aber trotzdem erst Jahre später gefunden.
Und das andere Indiz?
Ja, das andere war nicht wirklich ein Indiz für die Tat selbst. Erstmal, es war eher ein Umstand, der dann auch ein paar Jahre später an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und zwar wurde Andreas Gruber schon mal verurteilt, und zwar wegen Blutschande, weil ihm vorgeworfen wurde, und er wurde später auch dafür verurteilt, ein inzestiöses Verhältnis zu seiner Tochter gehabt zu haben. Also er hatte scheinbar ein Verhältnis zu Victoria Gabriel, woraufhin er auch verurteilt wurde und schon einige Jahre vor der Tat auch ins Gefängnis dafür musste für ein Jahr.
Ja, diese beiden Punkte sind auch sehr wichtig in A.J. Köppels Theorie und auch in seinem Buch. Denn er benennt ja einen Tatverdächtigen ganz konkret. Sein Buch heißt Der Gruber war's und er sagt auch, Andreas Gruber hat diese Tat begangen. Wie das sein kann und wieso er sich so sicher ist, darüber werden wir jetzt gleich persönlich mit ihm reden. Mich würde interessieren, warum Sie dieser Fall hinter Kaifek so interessiert.
Das war genau vor ungefähr 10 Jahren, als ich von einer Messe nach Hause kam und mich noch im Anzug in das Sofa warf, um einfach ein bisschen abzuschalten. Ich zappte durch die Fernsehkanäle ziellos und irgendwann stieß ich auf den Bayerischen Rundfunk und da kam diese unerklärten Kriminalfälle, unter anderem der von hinter Kaifek. Und mich interessierte das und hat mich sofort reingezogen und ich dachte für mich, auf was für eine brutale Art wurden diese Menschen hingerichtet. Und am nächsten Abend kam mir das wieder in den Sinn und ich wählte www.hinterkaifek.de und da kamen die ganzen Zeugenaussagen und die alles, was eigentlich zum Thema hinter Kaifek, alles war da aufgelistet. Der Gruber kam immer wieder mit den Sätzen, er hat die Tochter vergewaltigt, er war ein Tyrann, er hat die Nebenbuhler mit der Schrotflinte vertrieben, er ist dem Schlittenbauer nachgerannt mit der Sense, mit erhobener Sense, er wollte ihn in Stücke schneiden, er war ein Eigenbrötler und ich dachte, also, das müsste eigentlich der Mörder sein, aber der war ja tot. Oder? Also kann es nicht gewesen sein, oder?
Und wie kam es dann, dass aus einem abendlichen Recherchieren dann zwei Bücher entstanden sind?
Irgendwann war ich mir sicher, dass es der Gruber war. Und das war der Initialpunkt, um dem Bürgermeister in Weidhofen zu schreiben. Er wohnt ja gerade dort, oder? Ich habe ihm eine Mail geschrieben, ich wüsste, wer der Mörder sei, würde gern zu ihm kommen, unentgeltlich, und ihm das alles erklären. Einfach so, weil ich denke, dass die bis heute zu Unrecht Verdächtigten endlich erlöst werden müssen. Also dieser Schlittenbauer Lorenz, oder? Und dann schrieb ich das Mail und wurde prompt beantwortet. Ja, ich könne am Samstag um 11 Uhr dort im Büro sein. Ja, das wurde so genehmigt und dann habe ich ein sauberes Dossier zusammengestellt, damit ich das alles ganz genau erklären kann. Ich hatte das Dossier fertig. 4-5 Tage später, da kam eine Mail, sie hätten jetzt kein Interesse mehr an mir. Vielleicht irgendwann würde das dann wieder mal vielleicht ein Thema werden und ich soll mir dann, sie werden sich dann wieder melden. Da war ich wie vor den Kopf gestoßen und habe gedacht, ja jetzt wollten die doch von mir, jetzt habe ich mich angeboten und die schlagen mich einfach aus, ich, wo dann eigentlich den Mörder kenne, nach 90 Jahren damals, oder? Da habe ich so mein Dossier angeschaut, nochmal durchgeblättert und dann kam ich auf die Szene, wo der Mörder zuschlägt. Da habe ich für mich gedacht, was für eine geile Geschichte. Ich muss ein Buch darüber schreiben. Kaum hatte ich begonnen zu schreiben, ruft mich die Kantonspolizei aus meinem Dorf an. Sie wissen, wer der Mörder von Hinterkaifek ist. Da sage ich, ja, wie kommen Sie jetzt auf mich? Da sagt er, ja, wir haben einfach die Order, dass wir sie holen müssen und zum Rapport, sie müssen die Aussage machen. Da sage ich zu ihm, ich mache jetzt keine Aussage mehr, ich habe meine meinen Dienst angeboten, das aufzuklären. Sie haben Nein gesagt, jetzt verweigere ich, weil ich bin jetzt am Buch schreiben und werde das durch das Buch aufklären. Dann sagt der Polizist, nicht wir suchen Sie, sondern Interpol Wiesbaden. Wenn Sie kommen, holen wir Sie. Dann dachte ich, ja gut, ich will nicht in meinem Dorf mit dem Polizeiauto abgeholt werden. Dann komme ich natürlich, oder? Morgen um 2 Uhr, okay, gut, dann war ich um 2 Uhr dort. Dann habe ich denen das Ganze erklärt, in 3 Stunden. Da sagt er zu mir, das könnte so gewesen sein. Sehr authentisch, wie Sie das darbringen. Dann ging ich nach Hause und ich habe gedacht, dann höre ich mit dem Buchschreiben auf, weil jetzt kommt es ja sowieso in die Öffentlichkeit, im Rapport steht alles drin, alles, was ich wusste, oder? 1 Monat, 2 Monate, 3, 4, 5, ein halbes Jahr verging, keine Nachricht von irgendwoher. Dann habe ich gedacht, jetzt ist fertig. Jetzt schreibe ich das Buch fertig. Und das war der Grund für die beiden Bücher. Aufklärung durch das Buch, weil man mir nicht zugehört hat. Man wollte nicht meine Meinung hören, weil im Nachhinein war es zu einfach.
Um Hinterkaifeck ist ja ein gewaltiger Hype entstanden mit sehr vielen Leuten, die versucht haben, diesen Fall aufzuklären. Es gibt ja auch Dutzende von Theorien darüber im Internet, was passiert ist. Was glauben Sie, was Sie gefunden haben, was vor Ihnen kein anderer gefunden hat? Warum ist Ihre Theorie die richtige?
Die ganze Vorgeschichte muss man belesen. Man muss sie verstehen, diese Menschen, und dann weiß man auch, dann versteht man auch den Gruber, warum er sie umgebracht hat. Oder? Das ist der große Unterschied zu den anderen. Der große Unterschied, die tiefen Recherche in der Vorgeschichte, in der Chronologie der Hinterkaifecker Familie. Und ich habe auch die Mordwaffe nachgebaut, diese ausprobiert, mich da richtig hineingelebt. Und die Reuthaue wurde zum Beispiel von den anderen als Zufallsmordwaffe betont. Also als Zufall, dabei war das ein ausgeklügeltes Mordwerkzeug. Diese Mordwaffe gibt es nur einmal auf der Welt. Und Gruber hat sie gebaut. Und es ist ein Unikat. Und nur derjenige, der sie gebaut hat, versteht, damit umzugehen, weil seine Idee darin verwirklicht wurde. Ich habe die Waffe ausprobiert und ich habe schon eine Militärpistole gehabt, ich hacke mein Holz selber und war verwundert, als ich diese Mordwaffe ausprobierte, dass ich nicht getroffen habe. Ich, der das ganze Holz selber zurecht scheitert und alles und auch beim Schießen gut bin und überall, also nicht untalentiert, wenn es ums Treffen geht, spiele auch Tennis, aber ich merkte, dass das automatisiert war, das Zuschlagen. Es braucht eine ganz andere Handhabung als bei einem Beil, diese Reuthaue. Und ich habe das ausprobiert und ich habe 5-mal daneben geschlagen. Ich dachte, ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Bis ich gemerkt habe, dass mein Hirn automatisch die Länge der Klinge annimmt, weil ich das gewohnt bin, die Klingenlänge. Wie beim Beil. Aber bei der Reuthaue war der Dorn, die Schraube, die hinten raus stand, etwa 10, 12 cm hinter der Klinge. Also musste ich umdenken. Also es ist schwierig, sehr schwierig für einen, also unmöglich für einen spontanen Mord mit dieser Waffe zu töten. Unmöglich, eigentlich unmöglich. Ja, das waren die grossen Indizien, die Fakten, die zum Mörder führten.
Die Lerche von Hinterkaifeck wird gerade im Haus im Moos gespielt vom Neuburger Volkstheater. Können Sie uns erzählen, wie es dazu kam? Wie sind Sie zu diesem Stück gekommen?
Ich habe das Buch fertig geschrieben und der Regisseur Oliver Wief suchte zum 100-jährigen Geschehen dieser schlimmen Tat, suchte er eine gute Geschichte und er ist auf mich gestoßen. Und er hat mich gebeten, doch nach Waidhofen zu kommen, um das Ganze zu besprechen. Und meine Geschichte interessiert ihn einfach, weil ihn das die beste Variante gedünkt hat, ohne da groß das Buch zu lesen und so, aber es war einfach für ihn am authentischsten. Und er sagte spontan zu mir, das Buch ist ja schon ein halbes Drehbuch, kannst du das einkürzen und so und vertheatern, nicht verfilmen, vertheatern? Und dann habe ich gesagt, ja, spontan ja, das hat mich einfach interessiert. Ich wollte schon immer ein Theaterstück schreiben, weil ich auch viele Theater besuche und da hier und da senden würde und so. Und das war wirklich eine wunderschöne Geschichte, wie das Drehbuch entstanden ist und wie ich das von 50 Jahren Lerchenstimme auf 2 Stunden die Lerche von Hinterkaifeck zuschneiden musste.
Ein Teil, von dem wir, glaube ich, sicher davon ausgehen können, dass er nicht historisch ist, ist, dass die Charaktere immer wieder anfangen zu singen in diesem Stück. Wie kam sie denn auf die Idee?
Ja, das war nicht meine Idee. Ich wollte eigentlich nicht, dass der Mörder zum Beispiel singt. Oder? Und ich habe mir das dann beim Drehbuchschreiben immer überlegt, was soll ich denn dem? Und mit der Zeit habe ich dann gedacht, ja, das Singen ist gar nicht so schlecht. Weil bei der ganzen Umbringerei mal eine Abkühlung und die Botschaft an die Zuschauer so über das Lied, das kühlt wieder ab und dann kann man es wieder anziehen lassen. Also das war nicht schlecht.
Vielen Dank, damit bin ich mit meinen Fragen durch. Haben Sie noch irgendwas, was Sie uns erzählen möchten?
Mich wundert es, dass man den Internet-Soko, wenn die irgendwann einen Arm entdecken oder irgendetwas Kleines, Winziges, wird das aufgepauscht und überall gezeigt oder einer kommt mit dem Waffenschmuggel da irgendwo her und das wird dann aufgeblasen und überall verteilt und medial aufgeblasen. Und ich, der mit der Lösung eigentlich kommt, mit der glatten Lösung, wird verschmäht. Komplett. Und das ist der Grund. Der Grund dafür ist, weil es im Nachhinein eigentlich blamabel ist für die Polizei und für die ganzen, weil es so einfach war. Da liegt der Mörder 100 Jahre quasi vor ihren Füßen und sie sind ständig darüber gestiegen.
Ja, ihr habt es gehört, 10 Jahre hat sich A.J. Köppel mit diesem Fall beschäftigt und er ist nicht der Einzige. Die Fantasie von sehr vielen Leuten wurde angeregt. Es gibt Internetforen, es gibt Dokumentationen, es gibt Bücher. Was gibt's noch, Tom?
Ja, neben den ganzen Sachen, die du ja schon aufgezählt hast, gibt es sogar eine Fackelwanderung mit Punsch und 3-Gänge-Menü. Das heißt, man kann hier in der Nähe sogar buchen, dass man mit einem Führer zu dem Ort geht, an dem damals Hinterkaifeck gestanden hat. Muss man dazu sagen, dass da heute kein Hof mehr steht. Man läuft dann da praktisch hin, kriegt Essen, kriegt Trinken. Und so wird der ganze Fall schon ziemlich kommerzialisiert.
Wobei wir natürlich zugeben müssen, Teil des Problems zu sein. Wir machen immerhin auch den Podcast zu dem Thema. Warum, glaubst du, interessiert es die Leute immer noch?
Ja, schon sehr spannend zu sehen. Ich meine, wie gesagt, 100 Jahre später, ich denke, es ist so das ganze Mysterium, was sich um den Fall gebildet hat. Natürlich ist es auch irgendwie spannend, über so einen Fall zu reden, so zu rätseln. Du hast ja auch vorhin den ganzen Online-Foren angesprochen, die es gibt. Also da gibt es wirklich tausende Theorien und jeder Tatverdächtige wird da irgendwie ausgeschlachtet. Es hat natürlich eine gewisse Anziehungskraft, sowas, keine Frage.
Jeder möchte derjenige sein, der den Fall selber gelöst hat.
Ja, da hast du wahrscheinlich absolut recht. Was sagst du denn, wie findest du es denn, dass so ein Fall so medial ausgeschlachtet wird, so kommerzialisiert wird oder immer noch so viel diskutiert wird?
Ich sehe das sehr schwierig. Also zum einen möchte ich es nicht vollkommen verurteilen. Es ist ein Stück Folklore. Wir schlachten auch die Titanic aus, die gesunken ist. Da sind auch ein Haufen Leute gestorben oder die Hindenburg.
Ja, ich denke, wir werden keinen Leuten verbieten können, sich in den Internetforen ihre eigene Meinung zu bilden, da auch Theorien aufzustellen und Ähnliches. Ich denke, hier liegt es eben an den Medien, an uns MedienmacherInnen, dass wir die Fakten darlegen, auch das, was man heute noch beweisen kann, und es dann den ZuhörerInnen zu überlassen, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Letzten Endes ist nie jemand verurteilt worden und wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich nie jemand verurteilt werden wird. Wir werden es nie wissen.
Ja, wahrscheinlich genau deswegen ist der Fall eben auch heute noch so berühmt. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass in den nächsten Jahren weiter Leute rumrätseln und auch in den nächsten Jahrhunderten noch Theorien zu dem Fall haben.
Ja, und wenn wir in 100 Jahren noch leben, dann hocken wir uns nochmal zusammen und nehmen die 2. Folge auf.
Definitiv.
Das war Aktenzeichen Altmühltal, ein Podcast der Eichstätter Journalistik. Recherchiert und produziert von Sebastian Engelschall, Tom Kolb und Torge Wulff. Technische Unterstützung von Michael Kohl. Weitere Podcasts gibt es auf eichstätt-podcast.de und auf Spotify unter In einem Eichstätt vor unserer Zeit.